Hallo liebe Leute in nah und fern, ja, den Spruch kennt ihr vielleicht schon. Ihr hört das Freifunkradio, die Ausgabe vom Juni 2020 und wir machen wieder ein Mumble hier bei mumble.freifunk.net. Ja, stellt euch doch mal vor, ihr Leute, die ihr in der Runde seid.
Ja, ganz zu Anfang war Elektra, habt ihr bestimmt schon gehört. Genau, ich bin Andi und wir haben aktuell noch zwei weitere Gäste im Mumble, nämlich Adorfer und Laste.
Ja, dann greife ich mal das Mikrofon. Adorfer, ich mache Freifunk an diversen Orten, hauptsächlich irgendwie so im Bereich von Frankfurt bis Düsseldorf.
Ja, mein Name ist Plaste, beziehungsweise Stefan. Ich mache Freifunk seit etwa 5 Jahren, hauptsächlich im Raum Anderland oder Mettmann, der so östlich von Düsseldorf verortet ist. Sonst bin ich im Freifunk-Umfeld noch mit anderen auch jedes Mal an der Freifunk-Assembly auf dem Kongress in den letzten Jahren aktiv gewesen.
Ja, dann fange ich mal an und frage euch, was hat sich für euch verändert, freifunkmäßig durch Corona? Habt ihr bestimmte Aktivitäten entfaltet, die mit Corona im Zusammenhang stehen?
Zum einen haben wir, wie viele andere Freifunk-Communities auch, Jitsi-Server aufgesetzt, Videokonferenzplattformen provided und auch jetzt uns dann entschieden, zu dem Setup von Freifunk Meet von Freifunk München beizutragen. Aber es war in den vergangenen Sendungen schon Topic, was von unserer Seite auch noch angestoßen wurde, ist in Kooperation mit einigen Städten, dass man wieder in das Gespräch kommt mit Kommunen zur Versorgung von geflüchteten Unterkünften mit Wi-Fi, wo es noch Punkte gibt, dass da Projekte angestoßen werden.
Bei uns gab es so ganz zu Beginn der Schulschließung heftige Anfragen, dass nochmal Wi-Fi-Router benötigt wurden, um halt eben Homeschooling zu erleichtern. Und da sind nicht viele, aber doch so Dutzend oder so 841er durch die Tür gegangen, die dann über Mesh-Setups halt doch noch Wi-Fi herausgebracht haben, so innerhalb von Häuser, Nachbarschaften. Aber das war halt nur so die erste Woche und danach, weiß ich nicht, haben sich vielleicht auch ein paar andere Lösungen gefunden. Dann war irgendwie der Zuspruch nicht mehr so oder der Andrang nicht mehr so groß.
Ja, ich kann von mir selber berichten. Ich bastel gerade an einem Projekt, ich nenne es mal Freifunk Long Haul, also Freifunk Langstrecke. Ich habe schon vor Jahren immer wieder mal Datenblätter gelesen und mir auch den einen oder anderen Funkmodem-Chip besorgt. Für schmalbandige Kommunikation, also im Prinzip ein besseres Packet Radio. Und da bin ich gerade dabei, Hardware zu entwickeln und habe auch schon die ersten Prototypen hier auf dem Tisch liegen. Ich habe unter anderem AX25 ein Paket gemacht für OpenWRT, ist noch nicht veröffentlicht. Und ja, ich habe schon soweit, dass also das alte Batman, der ganz alte Batman-Demon, der nur IPv4 kann, der läuft schon auf 433 MHz hier bei mir.
Das heißt, du experimentierst mal wieder auf alternativen Frequenzen, die nicht im offiziellen WLAN-Spektrum enthalten sind.
Genau, und ja, auch nicht die Protokolle von WLAN sprechen. Also ich versuche halt irgendwie dadurch einen Fuß in das Spektrum zu kriegen. Es gibt zwar nur recht schmalbandiges Spektrum, was zur Verfügung steht, aber damit kann man relativ weit funken. Und ich möchte halt höhere Datenraten erzielen, als man so gemeinhin mit Packet Radio erzielt. Man darf zum Beispiel mit 4 Watt im 11-Meter-Band senden und damit kann man mit einer guten Antenne an einem hohen Standpunkt 50 bis 100 Kilometer weit funken. Und ja, dafür entwickle ich Hardware und dann noch fürs 7-Meter-Band bei 40,68 MHz. Und experimentieren tue ich gerade auch mit 70 Zentimeter Band, also 433 bis 434 MHz.
Welche Modulationsarten nutzt man da inzwischen? Sieht man über G3 RUH und sowas, ist man doch wahrscheinlich hinweg.
Die Modulationsarten, die hängen dann von dem Chip ab. Also ich arbeite hier gerade mit einem Chip von Onsemi, der heißt AX5243 oder 5043. Der 5043 hat ein bisschen mehr Features, aber fürs Experimentieren habe ich jetzt den 5243 und der kann BPSK, also Binary Phase Shift Keying, 2FSK, also Frequency Shift Keying mit zwei unterschiedlichen Zuständen und 4FSK. Und weil man ein bisschen mehr Bandbreite hat, also ein bisschen mehr Daten durchkriegt, bei geringerer Modulationsbandbreite werde ich mich auf 4FSK fokussieren. Das ist auch die Modulation, die zum Beispiel, es gibt ja diese PMR-Funkgeräte, die gibt es auch in digitaler Form und die verwenden dann 4FSK. Und auch die anderen digitalen Amateurfunkgeräte verwenden das, soweit ich weiß, auch.
Okay, da sind jetzt ziemlich viele Abkürzungen gefallen, die mir überhaupt nichts sagen. Verglichen mit heutigem WLAN, was erwartest du zum Beispiel, was da an Bandbreite zum Beispiel übertragen werden kann?
Das hängt von der Kanalbandbreite ab, also wie viel Bandbreite ich mir gönnen kann, aber so in der Größenordnung von 100 Bit, wenn man es ganz, ganz, ganz schmalbandig macht, also bis zu 250 Kilobit sind jetzt zum Beispiel mit diesem konkreten Chip möglich. Und dann würde aber das würde jetzt nicht im 27 Megahertz Band oder in diesem 40,68 Frequenz, ist die Frequenz im Megahertz 7 Meter und ein paar zerquetschte, da kriegt man vielleicht so 20 Kilobit hin, vielleicht ein bisschen mehr.
Also ist das schon ein bisschen herausfordernd, die Band, um dann zum Beispiel mal Audio darüber zu bringen.
Ja, also mir geht es eher so quasi ein System zu machen, dass man zum Beispiel in der ganzen Bundesrepublik überall, wo man geht und steht, Textnachrichten verschicken kann. Aber halt wirklich nur einfache Textnachrichten oder halt auch Voice-over-IP oder einfach nur Voice, also vielleicht ohne das IP-Protokoll. Also im Prinzip könnte man vielleicht auch sowas wie Mumble in digital machen mit einem entsprechend schmalbandigen Codec.
Mhm. Und diese Frequenzbänder, von denen du gesprochen hast, die sind für jedermann frei benutzbar oder hat er eine Ausnahmegenehmigung dafür irgendwo geholt?
Nee, also ich beschränke mich im Moment auf die ISM-Bänder und es gibt halt dieses ISM-Band bei 40,68 Megahertz ab plus minus 20 Kilohertz. Da darf man uneingeschränkt senden, also innerhalb der Leistungsbeschränkungen, aber hat zum Beispiel das nicht, was man auf anderen Frequenzbändern hat, dass man zum Beispiel nur 0,1% Sendezeit in Anspruch nehmen darf oder 1% oder 10%. Das gibt es zum Beispiel bei 40,68 nicht. Das geht auch bei 433. Und jetzt ist hier was umgesprungen, Sekunde.
Also die Problematiken, die sich aus der Airtime-Fairness, die man bekommt in anderen Bändern, dass man also ständig noch Carrier-Sensing auf andere Frequenznutzende durchführen muss, das hat man dort nicht, sondern man kann einfach ja senden, wie einem lustig ist, muss man so böse zu sagen.
Okay.
Ja, also man darf im Prinzip die ganze Zeit senden. Also man könnte zum Beispiel einen digitalen Broadcast damit machen. Und in anderen Bändern ist es so, dass von vornherein beschränkt ist, wie viel Sendezeit man pro Stunde beispielsweise hat. Also in diesen Bändern bei LoRa ist es, glaube ich, 1% oder weniger.
Es sind extrem komplexe Formeln, die man da anwenden darf. Und man muss auch irgendwie nachweisen, dass man sie nicht nur versucht hat zu implementieren, sondern dass es auch wirkt.
Ja, und also dieses 7-Meter-Band, selbst wenn man da offiziell nur mit 10 Milliwatt senden darf, das hat eine Reichweite von vielen Kilometern und wegen dieser extrem langen Wellenlänge geht es halt auch relativ gut durch Büsche und Bäume durch. Also man kann immer schon relativ weit funken. Nur hier in der Innenstadt habe ich gemerkt, in der Nähe von meiner Wohnung, da müsste ich die Station ein bisschen abgesetzt machen und die per WLAN ansprechen, damit ich aus dem Störnebel in meinem Haushalt rauskomme. Weil also jede LED-Lampe, alle möglichen Geräte erzeugen relativ breitbandigen Störnebel.
Ja, da mit den Schaltnetzteilen ist es inzwischen so, dass unterhalb vom UKW-Band ist doch relativ wenig zu holen.
Genau, außer man macht das abgesetzt, weil so nach 50 Meter um die Häuser rum, da ist dann das breitbandige Rauschen, geht es dann stark zurück. Und da hat man dann eine relativ hohe Reichweite. Also ich werde auf jeden Fall damit experimentieren. Ich habe mal mit Radio Mobile das simuliert und also angenommen, die Antenne ist in 6 Meter Höhe hat man da lockerflockig mal eine Reichweite von 6, 7, 8 Kilometer in diesem 40 MHz Band. Und im 27 MHz Band darf man eben bis zu 4 Watt senden, digital.
Ja. So, wir haben zwei neue Gäste im Kanal, die wir vielleicht mal begrüßen können zwischendurch. Das ist zum einen Chris und jemand, der sich nennt. Hallo.
Hallo zusammen.
Chris, du bist sehr, sehr leise. Okay, dann kann uns vielleicht Hypers erzählen, wo, aus welcher Community er kommt und wie die Community mit der aktuellen Corona-Situation umgegangen ist, ob es da Besonderheiten gab, wie man sich trifft und so weiter.
Eigentlich wollte ich mich nur mal zuhörenderweise dabei sein, wenn da nichts spricht. Ich komme aber auch zum Münsterland.
Und du bist auch aktiver Freifunker.
Ja.
Ja, dann willkommen, auch wenn du nur zuhören magst.
Genau, es ist dank Corona möglich, dass es auch ein Sneak Preview gibt von unserer Sendung. Live dabei.
Ja, oder wir senden per FM, da kann man, oder per Stream, das machen wir sonst auch.
Genau, dann aber immer am, wann ist es? Am zweiten Dienstag im Monat, ich hab's schon fast vergessen, immer am zweiten Dienstag im Monat senden wir das live auf 80,4 in Berlin. Um 20 Uhr sind wir da meistens dran.
Genau, und auf 90,7 MHz in Potsdam und mit einem guten Radio kriegt man uns zum Beispiel bis Bad Belzig rein.
Alles schon ausprobiert.
Natürlich.
Das ist analoge FM-Modulation, ne? Dass das heute noch gibt.
Ja, und das ist sogar, in Berlin ist es zumindest nur Mono. Weil wir haben eigentlich einen relativ schwachen Sender. Der in Potsdam, der funkt dann doch irgendwie ein bisschen weiter.
Ja, Plaster Adolfo, wie läuft das bei euch in den Communities jetzt eigentlich? Trefft ihr euch dann per Jitsi oder per Mumble oder gibt es überhaupt regelmäßige Treffen?
Also bei uns ist es so, im Verein der Community haben wir einmal im Monat ein physisches, ein Stammtisch gehabt. Vor Corona-Zeiten haben wir den in die digitale Welt als Jitsi verlagert. Wir vom Verein aus, wir haben hier lokal auch einen Förderverein, der die Freifunkaktivität trägt, haben jetzt auch noch die Herausforderung, dass wir im ersten Halbjahr 2020 eine Jahreshauptversammlung abhalten müssen. Die ist auch für nächstes Wochenende angesetzt und die werden wir auch erstmalig rein digital in Jitsi abbilden.
Da bin ich ja gespannt auf eure Erfahrungen, wie sowas funktioniert.
Ja, wir sind auch alle sehr gespannt und wir berichten gerne.
Ja, sehr gut. Ihr hattet ja auch, das war, glaube ich, auch der Neanderfunk, die den Freifunktag oder so ähnlich, weiß nicht mehr, wie die Veranstaltung hieß, war irgendwas mit 3F, die ihr jedes Jahr angeboten habt. Das wird dann dieses Mal ins Wasser fallen oder wird das digital bei euch dann durchgeführt?
Also es ging um den, in NRW gibt es so den Begriff des Freifunktages. Es ist halt einfach eine Veranstaltung, die von einzelnen Freifunk-Communities durchgeführt wird, wo andere Communities sich treffen, wo man so socializing-mäßig sich zusammentrifft. Und immer wie in den letzten Jahren auch, es findet Anfang Juni die Fichtenfunk-Community-Konferenz statt. Das ist in Altena im Sauerland, gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zu grillen und frei zu funken. Die Veranstaltung hätte jetzt dieses Wochenende stattgefunden. Wir hatten sie absagen müssen, aufgrund von Corona, haben uns gestern aber auch im Jitsi verabredet, um zumindest einmal die Teilnehmer gemeinsam, dass wir uns treffen, einfach plaudern etc. Daraus ist gestern von etwa 15 bis 2 Uhr nachts eine Session noch, wo wir relativ viel an der Technik auch geschraubt haben und neue Sachen ausprobiert haben.
Ja, und das mit ganz geringem CO2-Fußabdruck am Ende.
Ah, ich glaube, der eine oder andere Kronkorken ist da geöffnet worden und da ist CO2 freigesetzt worden.
Ja, aber es wurde wahrscheinlich nicht so viel Fleisch konsumiert und Grillgut und sonstige flüssige Nahrung wie bei einer physischen Veranstaltung.
Ja, leider kein Mutzbraten. Sehr schade.
Ja, in der Tat. Holen wir alles nach, hoffentlich nächstes Jahr.
Ja, ich bin gespannt, wie sich die Situation noch weiterentwickelt für das, weil das Community Weekend hat eine Verschiebung auf September geplant. Da bin ich auch noch unsicher, ob das eine Präsenzveranstaltung wird oder ob wir das im Homeoffice dann machen. Das werden wir dann auch demnächst mal entscheiden und entscheiden müssen, damit das auch von allen Teilnehmenden geplant werden kann. Aber die Entscheidung ist halt nicht leicht irgendwie. So, Chris, hast du an deinem Mikrofon vornehmen können?
Ich habe es mal versucht. Es ist so besser.
Es ist deutlich besser.
Das freut mich. Dann habe ich das ja noch irgendwie gerettet gekriegt. Cool. Ich habe auch leider jetzt natürlich den Anfang ein bisschen verpasst, dass ihr schon mal ein bisschen was von mir wisst. Ich bin aus Hennef, von einer ganz, ganz kleinen Community im Rheinland. Und ja, ich wollte auch mal die Möglichkeit, mit euch nur mal so ein bisschen zu quatschen, wie es so ist, wie es läuft in der aktuellen Situation. Und ja, freut mich, dass ich es geschafft habe, dann noch reinzukommen.
Ja, freut uns auch. Wie habt ihr denn euer Community-Leben jetzt gestaltet, nachdem man sich physisch nicht mehr so gut treffen konnte?
Ja, also Jitsi ist natürlich ein Thema. Da haben wir einen kleinen Server aufgesetzt, den auch Nachbar-Communities mitnutzen können. Ansonsten findet da schlicht und ergreifend so ganz viel statt. Kann auch so unsere Problemchen. Corona ist ja nicht nur nicht treffen, sondern es gibt unglaublich viele Meinungen und auch unterschiedliche Meinungen und Einstellungen zu dem ganzen Thema, der auch dazu geführt hat, die jetzt im Moment in Frage vielleicht nicht unbedingt so sind oder aktiv sein möchten, weil sie vielleicht andere Meinungen vertreten. Ja, auch das kommt neben dem nicht physisch Treffen noch oben drauf.
Ja, gibt ja viele Herausforderungen zu der Zeit, aber ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass viele Communities tatsächlich das ganz gut geschafft haben und auch teilweise sich häufiger getroffen haben, weil es jetzt online einfacher möglich ist. Es gab zum Beispiel in Thüringen Communities, die sich jetzt dank erfolgter Jitsi-Installationen auch endlich mal relativ einfach treffen konnten und dann an Firmwares geschraubt haben oder Treffen häufiger haben stattfinden lassen können mit mehr Besuchern aus ganz anderen Teilen. Von daher hatte das tatsächlich auch ein paar positive Effekte für einige Communities.
Ja, also ich denke, ja, wir haben uns auch hier und da öfter getroffen, das gebe ich auch zu. Das ist ist ja durch Jitsi wirklich, wirklich schön. Wir haben das auch, ich bin noch in anderen Vereinen, die sich auch mit digitalen Themen unter anderem befassen, da hat das auch ganz, ganz gut funktioniert. Das stimmt tatsächlich. Wir haben hier dadurch ein bisschen Streit, was die Krise anbelangt, auch einfach jemanden oder zwei Leute, die sich einen anderen gewünscht haben, sofern auch noch auszugleichen. In der kleinen Community immer so ein Problem natürlich.
Du, dein ist immer relativ abgehackt. Nutzt du Push-to-Talk für Mumble oder hast du diese automatische Erkennung da eingestellt?
Ich drücke auf Taste, also Push-to-Talk und genau, das habe ich so eingestellt, wie im Wiki auch. Ich kann mal versuchen, mich mit einer anderen Internetverbindung nochmal, aber wahrscheinlich wird es heute hier an der Stelle, wo ich bin, nicht besser.
Wohl kein Freifunk in der Nähe, oder wie?
Doch ist Freifunk in der Nähe, aber der wird hier gerade relativ stark benutzt und da wäre dann wahrscheinlich Feierabend. An der Stelle sollten wir mal ein bisschen schauen.
Es hat so ein bisschen den Charme einer Kurzwellenverbindung.
Ja, das Fading. Wir nehmen als Stilmittel.
Also unterm Strich kann man dann sagen, für Freifunk hat dann auch mit Corona die Digitalisierung begonnen.
So kann man es
treffen, ja.
Ja, denke ich, kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Ein Stück weit ist das richtig.
Wobei ich gar nicht so weit gehen würde, sondern die Treffen haben sich ja vorher schon digitalisiert. Es gab ja schon im Freifunkumfeld sehr viele Mumble-Server, beziehungsweise den Mumble-Server, wo wir jetzt uns auch gerade befinden. Was sich gesenkt hat, ist in meiner Wahrnehmung her die Einstiegshürde für viele. Ich glaube, durch Jitsi und Co. ist die Teilnahme daran einfach einfacher geworden und ist mehr convenient, dass man einfach mit einem Browser oder ähnliches an so Treffen teilnehmen kann und nicht spezielle Software benötigt.
Ja, das hat ja doch noch kurz vielleicht von eurer Community. Seit wann gibt es Freifunk in Hennef? Wie groß ist euer Netz? Welche Firmware nutzt ihr? Baut ihr was Eigenes?
Ja, genau. Uns gibt es seit Anfang 2015 haben wir uns gegründet. Wir sind jetzt knapp bei 200 Nodes. Wir haben auch eine Phase hinter uns, wo wir uns nicht so wahnsinnig viel weiterentwickelt haben. Das geht jetzt gerade wieder nach oben. Firmentechnisch bin ich absolut. Da wäre jetzt der Show theoretisch noch geplant von uns heute, aber der hat es leider nicht geschafft zeitlich, da er familientechnisch da gerade eingebunden ist. Aber da gibt es auch noch was aufzuholen. So viel kann ich zumindest sagen. Anzahltechnisch von der Community, wir sind letztendlich mal um die 4 bis 5 wirklich aktive Leute und dann gibt es natürlich immer noch so, die immer mal wieder was machen oder die uns an einer oder anderen Stelle helfen. Versuchen wir natürlich immer auch Nachwuchs zu finden. Wir sind ja ein bisschen ländlich gelegen und das ist halt hier manchmal nicht ganz so einfach. Weil es auch vielleicht ein Thema ist, was man in einer kleineren Stadt nicht so erwartet. Wir arbeiten aber sehr, sehr gut mit der Stadt Hennef zusammen, die auch Fördermitglied ist und die selber Freifunk betreibt. Und wir haben mit denen zusammen und einer Landesförderung vor ein paar Jahren ja auch Richtflächen aufgebaut und auf jeden Fall sehr, sehr gut diese, wie soll ich sagen, ja, die typische Zusammenarbeit, wie man sie vielleicht eher in der Vereinsmeierei vielleicht auch sehen würde, aber das ist wirklich sehr positiv gemeint. Das klappt hier in einer kleinen Stadt ganz gut.
Habt ihr Zugang zu erhöhten Standorten, die jetzt beispielsweise der Gemeinde gehören?
Genau, haben wir. Wir haben den Rasturm gekapert und auch eine alte Burgruine. Und dann haben wir noch so Standorte, die auch etwas erhöht sind, wie ein Parkhaus. Das sind so die Dinge. Und in der Kreisstadt nebenan, in Siegburg, sind wir auch auf dem Kreishaus obendrauf. Ich meine, das hätte so um die 14 Stockwerke. Also da kann man auch die ganze Region begutachten und sehen. Und da funken wir dann ein wenig durch die Gegend über, ich glaube, bis maximal 11 Kilometer.
Ah, da hast du meine nächste Frage quasi schon beantwortet.
Das ist gut. Wir benutzen tatsächlich, das werden wir auch oft gefragt, als Technik dazu, das sogenannte Y-Back. Das ist ein System, was hier an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Augustin entwickelt wurde. Und die haben daraus dieses System ist ursprünglich, so wie ich das damals verstanden habe, zum Beispiel auch für Regionen, die noch gar kein haben gedacht. Also damals hat man das an einem Beispiel von in der Region von Afrika gemacht. Das ist relativ leicht aufzubauen. Es sind gute Strecken möglich und der Strom ist einigermaßen schnell installiert. Es ist auch für Solar ausgelegt. Deswegen also für sehr, sehr abgelegene Gebiete, wo man dann mit einer Solarzelle arbeiten kann. Und das funktioniert ganz gut. Leider ist jetzt mit Y-Back, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Status von der Firma ist, aber wir haben nach wie vor noch Kontakt zu den ursprünglichen Entwicklern. Insofern kommen wir da mal gut weiter.
Wie schreibt man das denn, Y-Back? Oder ich versuche gerade die Informationen noch zusammenzufinden.
Genau, das ist W-I-B-A-C-K.
Okay, danke.
Ich glaube, die Firma, wir haben ja immer direkt mit der FH zusammen, die Firma, über die das dann abgewickelt wurde, heißt DFUTEC, Deutsche Funktechnik.
Ah ja, ich habe es gefunden, tatsächlich.
Ja, ist sehr klein, aber wir haben das damals sehr positiv gesehen, dass wir halt mit einer kleinen Firma hier von der, also als Gründung von einer Fachhochschule und mit denen direkt eng zusammenarbeiten. Für die waren das sehr, sehr interessante Forschungsergebnisse, die wir denen liefern konnten, weil wir natürlich ein theoretisch erstmal nur theoretisch gutes System auch mal Last gebracht haben unter verschiedensten Bedingungen. Als der Freifunktag 2017 in Hennefahr hatten wir da auch ein bisschen was im Einsatz und konnten da testen.
Und eure Erfahrungen sind gut?
Unsere Erfahrungen sind auf jeden Fall gut. Ich glaube aber, deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn man jetzt nicht so diesen direkten Kontakt hat und ich jetzt auch nicht weiß, wie sich diese Firma weiterentwickelt hat, das ist bei Ausgründungen, ich habe das einfach nicht mehr im Blick, weiß ich gar nicht, wie gut man noch da dran kommt. Und dann ist halt auch immer die Frage, wenn man die Technik hat, wenn man YBAC installiert und wer weiß, wie es dann weitergeht, eventuell braucht man mal was und dann gibt es die nicht mehr in anderer Form. Da bin ich halt aktuell nicht informiert, ob das sinnvoll ist.
Ja, und es ist auf jeden Fall ja eine proprietäre Technik, weil es gibt ja schon Standardlösungen, die man einfach einsetzen kann und die auch preiswert sind.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend, dass ihr dann auch andere Sachen ausprobiert habt und da tatsächlich auch erfolgreich mit wart, auch wenn das jetzt aktuell vielleicht nicht ganz absehbar ist, wie es da weitergeht.
Ja, also es hat sich bewährt und wir haben auch sehr viel gute Erfahrungen gesammelt und wie ich eben erwähnt habe, für die Stadt Hennef war das auch interessant, so halt mal auf einer Burgruine auch Internet, was immer ganz gut ist und ja, das war eigentlich damals wirklich eine Win-Win-Situation für alle, muss ich sagen, ja.
Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende der halben Stunde, die wir Online-Sendezeit haben, also per FM analog. Gibt es noch etwas, was ihr jetzt unbedingt noch loswerden wollt, was über den Sender gehen soll?
Für die Radiohörer. Für den Rest können wir danach auch noch einfach weiter aufnehmen.
Das machen wir sowieso, genau.
Ja, ansonsten ist es einfach jetzt der Cliffhanger für die Radiohörer, dass sie dann die Sendung auf radio.freifunk.net nachhören und auch den Rest sich mit anhören können. Dann verabschieden wir uns von den Radiohörern und hoffen, dass sie im nächsten Monat auch wieder mit einschalten.
Genau, und wir beißen nicht. Also kommt ruhig ins mumble.freifunk.net und ja, Näheres werden wir vorher euch mitteilen über die Mailingliste.
Gut, dann können wir jetzt einfach weiter plaudern für die Podcast-Aufnahme.
So schaut's aus.
Bei dieser Wyback-Lösung würde mich interessieren, was für Erfahrungen habt ihr da mit der Haltbarkeit von den Komponenten gehabt? Weil ich kenne das so, dass es ja meistens so ist, dass wenn man eine gewisse Anzahl an Standorten hat, gibt es halt dann doch mal Überspannungsereignisse auf die eine oder andere Art und ja, dann muss man halt gucken, ob man es repariert bekommt oder ob man schnell Ersatz bekommt, wie lange dann die Lieferzeiten sind, wie ist das, wenn man so eine Lösung hat, die vielleicht doch nicht so irgendwie bei 50 verschiedenen Distributoren gelistet ist und wo man halt auch vielleicht mal schnell was bei eBay Kleinanzeigen und Konsorten dazu ordern kann.
Ja, also bisher haben wir das Glück gehabt, dass noch nichts kaputt gegangen ist. Wir hatten mal auf der Burg, da ist das mit dem Blitzableiter nicht so optimal, da hatten wir mal ein Überspannungsereignis, da sind allerdings andere Dinge kaputt gegangen. YBAC hat es in dem Fall dann nicht getroffen. Die Antennen an sich, die würde man so bekommen, die Gehäuse auch, ein, zwei Teile auch, die innen eingebaut sind. Ansonsten ist es, wie ich eben sagte, das ist dann das man müsste dann bei der Firma, die es ja auch, wie gesagt, die es gibt, aber da wüsste ich, da habe ich jetzt überhaupt keine Erfahrungswerte, ob wir da das Board nochmal bekommen oder ob wir dann sagen müssten, wir können da gar nichts mehr austauschen an dem Standort, sondern wir müssen den komplett neu machen.
Eine andere Frage, habt ihr eine Idee, was die Komponenten kosten oder hattet ihr die von denen quasi gesponsert bekommen?
Ja, es war sehr, sehr, sehr günstig, weil man das ja auch für Forschungsergebnisse dann entsprechend oder für Forschung für die eigene Entwicklung auch nutzen wollte. Da würde ich am liebsten wirklich sicherheitstechnisch gar nichts zu sagen, weil ich wirklich nicht weiß, wie der aktuell der Status ist. Das ist Jahre her und es kann sich so komplett geändert haben. Wir hatten aber damals für unsere Richtfunkstrecken plus noch anderes dann doch ein Investitionsvolumen, was übers Land finanziert wurde, von um die 14.000 Euro. Das war jetzt auch nicht ganz günstig. Vieles davon ist aber auch dann natürlich die Installationstechnik, also Masten, Kabelkanäle, Elektriker, Kasten. Aber es ist in jedem Fall teurer als das, was man jetzt so aus dem Regal kaufen kann, würde ich sagen. Ein ganzes Stück sogar.
Und wie viele Funkstrecken habt ihr mit dieser Technik?
Im Moment sind es nur 3. Wir müssen oder wir haben ein wenig umgebaut oder sind noch dabei. Es sind ein paar weggefallen, einfach weil sich die Gebäudesituation von der Stadt auch geändert hat. Da haben wir noch keinen optimalen Ersatz für gefunden. Wir hatten eine Zeit lang eine große Flüchtlingsunterkunft über die Burgruine versorgt, die wiederum aus der Kreisstadt, aus Siegburg vom Kreishaus versorgt wird. Jetzt gibt es diese große Unterkunft nicht mehr. Das Gebäude ist auch nicht mehr in städtischer Hand. Und ja, da haben wir jetzt etwas zu lösen, damit wir wieder ein paar Strecken hinbekommen. Da ist im Moment die große Frage, wo noch? Wir haben schon ein bisschen rumgetestet und sind mal ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen, um zu gucken, wo sind Sichtlinien. Da haben wir es gefunden, tatsächlich. Also um die Strecken, die im Moment laufen.
Und eure Technik, die ihr da einsetzt, die funkt dann im 5 GHz Band, nehme ich an. Und welche Bandbreite kriegt ihr da durch?
Bandbreite ist viel, mehr kann ich dir dazu tatsächlich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin nicht so tief in der Technik, aber es sind, soweit ich weiß, 5 GHz. Wir haben bisher sind wir noch nicht an die Grenzen gekommen von dem Wireback. Allerdings muss ich da dann auch wieder dazu sagen, das liegt dann partiell so ein bisschen an den Standorten. Also in der Notunterkunft war es dann so, dass es völlig ausgereicht hat. Und ich meine, das waren so um die 80 Leute, die sich dort haben. Da haben wir nie gehört, dass es nicht reicht. Ja, schwer sagen für mich. Ich wünschte mir jetzt, der Jean wäre da. Das ist manchmal, man ist ja nicht in allen Themen drin. Tut mir leid, dass ich das nicht optimal beantworten kann.
Ja, okay. Kein Problem, dann haben wir ein Thema für weitere Sendung irgendwann, wo wir Jean und dich einfach einladen und dann ausführlich über das Thema sprechen können.
Können wir gerne machen, sehr gerne.
Ihr seid doch auch sehr aktiv im Bereich LoRaWAN, oder? Ich meine, ich hätte das mal mitbekommen, irgendwie in Medienberichten.
Genau, die Freifunk-Community ist eine der Communities vom Freie Netzwerker e.V. Wir sind hier in Hennef der digitale Ortsverschönerungsverein und haben den damals parallel zur Community direkt gegründet, weil wir auch eine finanzielle Grundlage haben wollten. Und daraus hat sich unter anderem dann auch diese LoRaWAN-Community entwickelt, das TTN oder The Things Network Rhein-Sieg. Da arbeiten wir auch mit der Stadt zusammen und an der Stelle haben sich dann auch unsere Richtfunkstrecken sehr bezahlt gemacht, denn wenn man LoRa auf einer Burgruine anbringt mit einer vernünftigen Antenne, sind die Reichweiten da enorm und oft hat man aber das Problem, dass man da kein Internet hat. Wir haben es halt jetzt einfach auch schon durch unsere Richtfunkstrecken und zusammen mit der Stadt, im Freien Netzwerke e.V. wird hier viel im Bereich Smart City gedacht und auch gemacht schon. Pegelsensoren sind schon an Brücken gehangen worden. Es laufen jetzt Parkplatzsensoren über das System, Umweltsensoren natürlich eine ganze Menge. Da sind wir auch sehr aktiv. Wir fanden immer, das passt ganz gut zusammen. Einmal das freie und offene Netz für Menschen und dann halt das freie und offene Netz für Maschinen.
Ja, sehr spannend. Wie groß ist denn euer Verein insgesamt? Also mit dem Freien Netze e.V. Ihr seid da sehr umtriebig. Ihr habt ja auch noch Hackerspace.
Genau, also wir sind so relativ klein. Wir sind um die 20 Mitglieder. Und Entschuldigung, das war jetzt der Makerspace. Wir sind um die 30, meine ich, aktuell. Davon sind einige Fördermitglieder, also aktive ist, man kennt das. Man hat viele Mitglieder, aktive sind natürlich immer ein paar weniger, das ist normal. Die Überschneidungen zwischen den Communities, auch personentechnisch, sind halt sehr groß. Also man ist irgendwie, wenn man bei Freifunk dabei ist, ist man oft auch bei TTN dabei und macht auch noch einen Makerspace mit. Das überschneidet sich stark. Der Makerspace, das ist das Machwerk, Da das haben wir als neuen Verein ausgegründet, einfach auch um das Finanzielle so ein bisschen zu trennen, denn da war das Investitionsvolumen dann auch sehr, sehr hoch und haben eine große Förderung vom Land bekommen. Die Stadt Hennef fördert da viel und der Kreis, die Stiftung Lesen, da sind also einige mit drin. Und deswegen haben wir das ausgegründet. Der Makerspace, das Machwerk, das ist letztendlich dann aus der Problematik entstanden, dass wir natürlich, wenn wir für Freifunk basteln oder wenn wir für das IoT-Netz basteln, irgendwie mal einen Ort brauchten, um das zu tun. Und irgendwie dachte man, ein 3D-Drucker wäre auch nicht schlecht. Und dann wäre es auch noch cool, wenn man öffentlich zu Bastelrunden einladen kann. Und das müsste dann ja nicht unbedingt im Wohnzimmer stattfinden. Und so ist dann auch die Idee zu dem Makerspace entstanden.
Klingt alles sehr cool. Also der Verein heißt Freie Netzwerker e.V., oder? Das ist
genau, Freie Netzwerker e.V. Und dann hat sich daraus jetzt ausgegründet, das Machwerk oder der Machwerk e.V. in Hennef. Das ist dann der Makerspace / Stadtlabor. Und leider gerade noch für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir konnten jetzt erst die Woche für Mitglieder wieder öffnen. Aber es bessert sich ja stetig in der Situation und da schauen wir mal, wie wir da weiterkommen.
Ja, auf jeden Fall. Am Anfang hast du gesagt, wir sind eine kleine Freifunk-Community und da steckt ja doch ganz schön viel dahinter und finde ich ziemlich cool, was ihr da alles macht.
Danke, das ist nett. Ja, das ist halt, ich glaube, es ist immer so, wenn man die richtigen Leute hat und das gut zusammen funktioniert, dann kann man das so erreichen auf jeden Fall. Also man muss halt gemeinsam da vorgehen und das gemeinsam durchziehen und sich dann aber auch nicht vor der vielen Arbeit, die dann teilweise auf einen wartet, scheuen. Das ist natürlich tatsächlich auch manchmal, gerade wenn man so ein Makerspace in einem Ladenlokal, also man mietet ja dann wirklich eine Immobilie und da ist dann ja doch einiges dahinter. Da darf man sich halt nur scheuen. Alle motivieren, solche Orte zumindest mal durchzudenken und zu versuchen, solche Orte zu schaffen. Das gibt's ja in vielen Städten mittlerweile und es wirkt sich auch sehr, sehr positiv auf die Community-Arbeit aus, wenn man sowas hat.
Ja, das klingt wirklich schön. Und du hast ordentlich untertrieben, muss ich sagen.
Ja. In welchem Zusammenhang?
Ja, kleine Community, nur 200 Knoten, naja, das sind dann doch ein bisschen mehr.
Und Knotenzahl ist halt einfach nicht alles.
Genau, das stimmt auch wieder, ja. Ja, wir haben tatsächlich auch jetzt direkt in der Corona-Krise kurz davor auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr Leute motiviert gekriegt. Ich kann also auch einen Knoten aufzustellen. Ich weiß jetzt gar nicht, woran genau das liegt, was das mit der Krise oder ob das was mit der Krise zu tun hat, aber das ist so eine kleine Erfahrung, dass die Leute vielleicht generell über digitale Möglichkeiten wieder etwas stärker nachdenken.
Gezwungenermaßen.
Genau, ja.
Ja, also es ist ein Hallo-Wach-Moment, auf jeden Fall.
Wo sich jetzt auch unser Netz, also wir haben nicht mehr diese, das ist ganz logisch, wir haben jetzt nicht mehr die einen Freifunkknoten, auf denen unfassbar viele Leute sind oder die eine Ecke, wo sehr, sehr viele Leute sind. Das ist alles irgendwie was gleichmäßiger verteilt, meistens im Tagesverlauf zumindest. Aber an den Stellen, wo auch die Gastronomie wieder auf hat, in Teilen zumindest, dann sieht man halt viele Leute, die das jetzt sehr, sehr positiv nutzen können, wo es vorher vielleicht nicht so wichtig war. Also als Beispiel ich nenne es mal Homeoffice, aber halt man kann sich auch mal ins Café oder halt auf die Bank oder auf die Mauer setzen und da jetzt auch Büroarbeit machen. Ich habe das Gefühl, dass noch viel mehr Leute unterwegs auch mit dem Laptop bei uns im Netz sind, so wenn ich rumlaufe und schaue.
Ich habe noch eine Frage generell wegen dem Defings Network. Also angenommen, ich habe ein sehr teures Lastenrad mit Elektromotor, was ein paar tausend Euro wert ist. Kann ich da einen LoRa-Sender einbauen, der ab und zu die Standortdaten von dem Ding funkt? Und wenn es dann geklaut wird und es kommt irgendwo in die Nähe von einem LoRa-System, werden die Daten dann beispielsweise an mich übers Internet übertragen?
Ja, genau, das kannst du machen. Im Grunde genommen vom Prinzip her ist sowas, also wir benutzen das in einer etwas anderen Variante viel. Das ist der sogenannte TTN-Mapper. Da wird halt das Gateway immer mal angepingt. Wir messen die Empfangsstärke, machen Heatmaps damit, aber letztendlich, genau, kannst du das auch einfach nur für den Standort einsetzen. Der Sender würde dann seinen Standort einfach mal rausschicken und sofern irgendwas zum Empfangen da ist, würdest du den Standort bekommen. Du kannst oder solltest jetzt mit der Anzahl also wie oft du letztendlich sendest, den Standort solltest du dann bei LoRa nicht übertreiben. Da hast du gewisse Airtime-Richtlinien, wie viel Airtime darfst du haben und so weiter. Aber prinzipiell geht das, ja.
Also konkret habe ich halt mitbekommen, dass hier in Berlin teure Lastenräder gestohlen werden und es wäre doch schön, wenn man mit so einer einfachen Technik, ohne dass man monatlich für eine SIM-Karte bezahlen muss, die quasi aufspüren könnte und dafür würde es ja reichen, wenn es einmal die Stunde oder so seine Standortdaten funkt.
Ist es ja vor allem auch sehr energieeffizient im Vergleich zu GSM-Lösungen.
Genau, ja, das stimmt. Aufladen, je nachdem, wie man das einstellt, kann man da die Batterie durchaus Monate drin lassen. Jetzt mal äußere Einflüsse, die noch draufkommen, Wärme, Kälte und so weiter. Aber ja, die Batterielaufzeit ist enorm.
Und woher kann man das dann so machen? Ist dann quasi auf dem Gateway, ist das sowas wie MQTT, also irgend so ein Aggregator? Muss ich wissen, wo das Gerät, also in welchem Arm von the Things Network das zu dem Server spricht? Oder wird es dann, kann ich generell sagen, es sollte irgendwo hingeschickt werden im Internet?
Genau, erstmal, du hast dann einen Account im The Things Network und meldest das als dein Gerät dort und dann fällt das eben hinten aus dem The Things Network einfach raus und du kannst dann damit machen, im Grunde genommen, was du möchtest. Also viele werden zum Beispiel erstmal mit Node-RED arbeiten zum Beispiel oder so. Und es gibt ja, also gerade im IoT-Bereich wird das gerne benutzt. Und dann kannst du damit letztendlich mit den Daten machen, was du möchtest. Die Infos selber sind, also die GPS-Daten als Beispiel kannst du relativ simpel einfach in den Payload mit reinstopfen und sammelst die dir danach wieder raus, eben über Node-RED beispielsweise. Speicherst die in der Datenbank, dann kannst du das Ganze auf einer Karte darstellen beispielsweise. Oder was ich auch schon gesehen habe, wenn es jetzt ums reine Tracking geht, ab und zu mal einen Standort, hast du halt einfach die Geodaten und gehst damit einfach relativ händisch auf OSM oder sowas aus, habe ich schon gesehen.
Ich glaube, die Frage bezog sich auch mehr darauf, ob du wissen musst, in welchem LoRaWAN-Bereich sich dieses nun gerade aufhält, oder ob das irgendein LoRa-Uplink benutzt. Also ich sage jetzt mal, wenn das Gerät in Friedrichshafen auftaucht und dort eben auch ein LoRaWAN auf irgendeinem Dach steht, ob sich dann auch meldet oder ob man dann aktiv hingehen müsste und sämtliche LoRaWAN-Gateways so wie zu B-Netz-Zeiten abklappern muss.
Genau.
Okay, das habe ich wahrscheinlich. Alles, was mit The Things Network zu tun hat, das ist völlig egal, wo das Gerät ist, da musst du gar nichts machen. Das spricht alles miteinander und auch viele private LoRaWAN-Netze sind durchaus dabei. Frage mich jetzt nicht genau, wie man es bei Wyoming, also auf jeden Fall, wenn ich mit meinem Node ein privates Netz erreiche und die haben das freigegeben, dass das zum ganz offenen The Things Network weitergereicht wird, funktioniert das im Normalfall sehr gut. Da musst du gar nichts machen. Natürlich auch komplette geschlossene Netze auf LoRaWAN-Basis. Das ist aber eher dieselbe, würde ich sagen. Also im Grunde genommen kannst du den Node in Berlin, in Rheinland, in Holland, ja, wo auch immer benutzen.
Ja, aber ich muss nicht den aktiv quasi pollen in den verschiedenen Gateways in den Regionen, sondern das meldet dann, wenn das Gateway sich zum Things Network freigeschaltet hat und den Traffic durchlässt, dann kommen die Datagramme bei mir an, auch wenn ich nicht irgendwie überall rumfrage.
Genau. Das ist der große Vorteil dabei, ja.
Ja, dann ist die Frage beantwortet. Eine habe ich noch. Das The Things Network, was ihr betreibt, Das funkt dann in dem Band von 863 bis 870 MHz. Ist das richtig?
Genau. In Nord- und Südamerika ist es etwas anders, aber genau.
Also 433 MHz wird da nicht verwendet.
Genau, nee, das verwenden wir nicht. Wir haben, die Frequenz war vorher, ich glaube, irgendwann mal sogar ist dann und ja, da hat sich dann LoRa bzw. LoRaWAN dann auch über die Community dann so gut entwickelt auf der Frequenz.
Das war jetzt für mich schwer zu verstehen, aber ihr anderen habt es vielleicht besser gehört, oder?
Hier kam es leider auch das Ende etwas abgehackt an. Ja.
Ich einfach zur Frequenz mache ich ein Ja draus einfach. Das ist genau, es ist dieser Frequenzbereich, ja.
Okay, dann frage ich nicht weiter. Aber vielen Dank. Das, was ich wissen wollte, weiß ich jetzt. Dankeschön.
Gerade beim Thema LoRaWAN-Wahnsinn, was ich mich gerade noch gefragt habe, du hattest ja vorher am Rande einige Use Cases zur Einführung erwähnt. Habt ihr auch Erfahrung in Zusammenarbeit mit Schulen oder Bildungseinrichtungen, um so, weiß ich nicht, die Vermessung der Welt in die Schule zu bringen? Oder ich könnte es mir gerade vorstellen, dass so im Schulumfeld es sehr spannend ist, schulfachübergreifend irgendwelche Wetterdaten, Sensorik, Umweltdaten zu erfassen und die dann nachhinein auszuwerten. Habt ihr da schon Erfahrung zusammen sammeln können?
Also in Form mit LoRaWAN nicht. Wir haben verschiedene Sachen schon mit Schulen gemacht, die hauptsächlich sich jetzt oder vielfach auf EOP Mini bezogen haben. Das ist ja so ein kleiner Mikrocontroller, der speziell für Schulen gemacht wird. Damit kann man dringend Umweltdaten messen. Wir hatten mal den Ansatz eines Projekts, wo es um die Sensebox geht. Ist ja auch für Schulen, also speziell für Kinder und Jugendliche entwickelte Sensorbox, die sich hauptsächlich um Umweltdaten kümmert. So viel mehr und das in Verbindung mit LoRaWAN haben wir da leider noch nicht.
Okay.
Also abgesehen von der klassischen, also Jugendarbeit machen wir schon, aber jetzt in der Verbindung ist es noch nicht da.
Ich frage daher, weil jetzt eigentlich Anfang des Jahres zusammen mit der LoRaWAN-Community aus Bochum den Ansatz verfolgen wollte, in Schulen mit so einfachen Sensoren reinzugehen. Wir hatten da auch zusammengearbeitet mit einem Lehrer von einer Privatschule und wollten das auf eine Veranstaltung für Lehrer vorstellen, die leider Corona-bedingt ausgefallen ist. Und ja, wir suchen da noch nach Ansätzen und würden das auch gerne weiter vorantreiben, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
Auf jeden Fall, ja. Da können wir auch uns gerne mal nochmal dediziert zu treffen und mal ein bisschen Ideenentwicklung machen. Also selbst wenn ich dir noch nichts Konkretes sagen kann, sind ja auch noch ein paar mehr bei uns im Verein, die da gute Ideen haben, Jean, Kasper und viele mehr, die da vielleicht auch Input geben können.
Ja, das ist super. Da kann man sich im Nachgang gerne mal zusammentreffen und vielleicht auch so fürs Rheinland eine Initiative aufbauen, die vielleicht auf etwas breiteren Schultern steht und wo man vielleicht was Größeres erreichen kann. Ja, großartig.
Machen wir.
Vielleicht passt das ja auch an. Ich weiß, in Berlin gibt es ja das Projekt, ihr hattet ja auch viele Projekte für Freifunk mit Schulen. Vielleicht passt da auch LoRaWAN mit rein oder eure Projekte gehen in andere Richtungen.
Ja, es gibt ja die Initiative Vernetzt euch. Da ging es halt auch darum, dass sich Jugendeinrichtungen erstmal überhaupt vernetzen. Da weiß ich aktuell, nicht, wie das Projekt läuft oder ob das gerade ruht. Da gab es auf jeden Fall die Broschüre, die wir im letzten Jahr rausgebracht haben und die wir veröffentlicht haben. Und die Einrichtungen hatten aber erstmal genug zu tun, überhaupt sich mit WLAN zu versorgen. Und ich glaube, über LoRaWAN wurde da tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Aber das wäre ein Ansatzpunkt, was man vielleicht später dann mal dann noch mit reinbringen könnte.
Ja, sehr spannend. Da könnte man das vielleicht auch, vielleicht gibt es auch so einen Punkt, weil viele Freifunk-Communities suchen ja immer nach Nachwuchs. Und vielleicht ist das so auch ein Punkt, wie man einmal das Wissen in den Communities weitergeben kann. Ja, an die Schulen und vielleicht auch interessierte ja, Freifunker gewinnt.
Es sind auf jeden Fall spannende Projekte, wo man auch mal mit Technik spielen kann und irgendwie Ergebnisse sieht oder tatsächlich dann messen kann, wie ist gerade die Wassertemperatur im See nebenan, sodass dass man dann von zu Hause entscheiden kann, ob man jetzt baden fährt oder nicht.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall eine Applikation, die ich sehr bevorzugen würde.
Da haben wir doch schon eine Fürsprecherin. Gut, wir sind jetzt hier schon fast eine Stunde unterwegs. Das wird ja fast eine Rekordlänge für diesen Podcast am Ende werden. Habt ihr noch Themen, die ihr gerne besprechen wollt oder wollen wir eine kleine Schlussrunde machen? Ansonsten sage ich ganz vielen Dank für eure rege Teilnahme. Das hat Spaß gemacht und ich glaube, wir werden dieses Format auch noch ein bisschen fortsetzen und ausbauen, weil wir so die Möglichkeit haben, über verschiedene Communities in ganz Deutschland zu berichten, mit ganz unterschiedlichen Leuten zu sprechen und so auch Dinge weiterverbreiten können, wie zum Beispiel, was wir alles über Freifunk Hennef gar nicht wussten, dass das jetzt mal bekannt geworden ist und dass das auch mal in anderen Teilen Deutschlands bekannt wird.
Seid bedankt.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
War interessant und danke. Macht's gut.
Ja, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder und verabschieden uns bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao.